Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon? Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer und möchte heute mit unserem heutigen Gast sprechen über Sicherheit und wie sich die dynamische geopolitische Lage auch auf Hamburg und unsere Wirtschaft auswirkt. Ein Thema, was mich auch persönlich besonders interessiert, aber für alle für uns hier besonders relevant ist, die Situation in Deutschland und auch bei uns in Hamburg hat sich in den vergangenen Jahren ja signifikant verändert und kaum jemand könnte uns darüber besser berichten als unser heutiger Gast, auf den ich mich schon wirklich sehr freue. Sie ist Generaloberstabsarzt und begann ihre Laufbahn im Jahr 1993 an der Sanitätsschule der Luftwaffe in Giebelstadt. Später war sie in Afghanistan und Bosnien-Herzegowina im Einsatz. Sie fungierte unter anderem als Chefärztin des Bundeswehrkrankenhauses in Westerstede und war zuletzt Abteilungsleiterin für Einsatzbereitschaft und Unterstützung Streitkräfte im Bundesverteidigungsministerium. Seit August 2025 bekleidet sie das Amt der Stellvertreterin des Generalinspekteurs und damit die zweithöchste Funktion innerhalb der Truppe und ist außerdem Beauftragte für Reservisten und Veteranenangelegenheiten. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, Frau Dr. Nicole Schilling.
Ja, einen schönen guten Tag, Herr Heine. Ich freue mich auch tatsächlich, heute Ihr Gast sein zu dürfen. Und ich möchte noch 6 Jahre Lebenserfahrung in Hamburg ergänzen. Und das waren maßgebliche Stationen meines Lebens. Ich bin in Hamburg in den Kindergarten gekommen, habe aufs Gymnasium ein paar Jahre später gewechselt. Zwischendurch haben wir woanders gewohnt.
Okay. Und welches Gymnasium war das?
Ich glaube, das Goethe-Gymnasium, so hieß es tatsächlich, in Lurup, also einem nicht ganz zentral gelegenen Hamburger Stadtteil. Ach. Und ich habe natürlich auch meine Generalstabsausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg gemacht. Und insofern habe ich in ordentlichem Abstand, aber immer wieder den Weg nach Hamburg gefunden und ja, fühle ein bisschen die Seele dieser Stadt auch in mir.
Ja, wunderbar. Das freut uns ganz, ganz besonders. Ja, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, wie sozusagen, welche Rolle Hamburg vielleicht auch für Sie spielt und der Norden hier für Ihre aktuelle Aufgabe. Und vielleicht können wir mal so starten. Sie sind seit fast einem Jahr Stellvertreterin des Generalinspekteurs. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert, ne? Wie sieht so ein Alltag aus einer stellvertretenden Generalinspekteurin? Ne?
Ja, das ist ja eine Frage, die mir meine Kinder auch oft stellen. Mama, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Und wenn ich dann sage, ich sitze in Besprechungen und ich beantworte Mails, dann sind die immer sehr enttäuscht. Aber tatsächlich ist es ja in wesentlichen Dingen genau das, wenn man in einem großen Apparat, und das ist natürlich eine Institution wie die Bundeswehr, hohe Verantwortung tragen darf, dann bedeutet das eben auch, dass man sich mit inhaltlichen Themen beschäftigt, dass man darüber mit Menschen spricht, dass man Dinge in bestimmte Richtungen versucht voranzutreiben. Das ist natürlich für uns jetzt auch Verteidigungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft neu zu definieren, herzustellen. Und das hat ganz viele unterschiedliche Facetten. Das habe ich in meinen Vorverwendungen ja auch schon machen dürfen, zunächst mit dem Schwerpunkt Personal über viele Jahre. Als Abteilungsleiterin Einsatzbereitschaft und Unterstützung sind dann solche Themen wie Logistik zum Beispiel dazugekommen. Ist ja auch ein Thema, was, glaube ich, in Hamburg eine sehr, sehr große Rolle spielt. Jetzt als Stellvertreterin des Generalinspekteurs natürlich auch noch mehr internationale Zusammenarbeit und Militärpolitik, was jetzt auch meinen Alltag prägt. Das sind also auch Formate mit meinen Counterparts in unseren verbündeten Streitkräften, ob das die Briten sind, Trinity House Agreement ist da ein Stichwort, oder mit den Franzosen haben wir eine Arbeitsgruppe militärische Zusammenarbeit. Wir bauen mit den Polen und mit den Norwegern gerade auch bilaterale Strukturen der Militärkooperation weiter aus. Und sind alles Themen, die natürlich den aktuellen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen geschuldet sind. Und wenn es die Möglichkeit ergibt, bin ich auch gerne bei der Truppe, spreche auch gerne mit Rekrutinnen, Rekruten im Heimatschutz zum Beispiel, weil auch der Blick quasi ins Gelände und das Gespräch über alle Ebenen hinweg hilft, das eigene Handeln dann auch entsprechend anzupassen und weiterzuentwickeln.
Ja, spannend. Vielen Dank. Sie haben ja schon mal das ganze Themenspektrum aufgezeigt, über das wir auch gerne sprechen wollen, von Personalgewinnung in der Bundeswehr, was auch ein großes Thema ist. Die Frage auch Heimatschutz, zivil-militärische Zusammenarbeit, die kommt, internationale Zusammenarbeit, generell die Bedrohungslage, worauf wir uns dann einstellen müssen. Und ich sag mal, Sie waren ja auch praktisch im Einsatz in Afghanistan und in Bosnien. Und das ist wahrscheinlich weniger Mail schreiben, sondern wirklich vor Ort die Erfahrung. Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit und wie sehr hilft das jetzt bei der eher administrativen politischen Arbeit? Ne?
Ich glaube, das ist etwas, was für mich tatsächlich auch aufgrund meiner Sozialisierung als Sanitätsoffizierin und Ärztin ganz wesentlich ist. Es geht schon immer darum, was kommt denn am Ende beim Menschen an, also bei dem Einzelnen vor Ort. Also wie ist quasi der Kamerad, die Kameradin in ihrer Aufgabe befähigt und unterstützt und welche systemischen Anpassungen als Großorganisation müssen wir machen, um deren Leben und deren Auftragserfüllung leichter zu machen. Also ich denke immer sehr vom Ende her und vom Ergebnis her und frage immer nach, okay, was bedeutet das denn jetzt konkret? Es ist also nicht so, dass ich sage jetzt mal, das typische, vielleicht auch ministerielle Agieren, wir machen hier eine Vorschrift, wir schreiben einen Erlass, das ist, was den Effekt in den Streitkräften erzielt, sondern wir müssen immer gucken, okay, wird denn der Effekt, den wir uns vorgestellt haben, damit erreicht, kommt das überhaupt bei den Betroffenen an und wenn ja, löst es deren Problem oder müssen wir nachsteuern? Und das ist natürlich auch etwas, was aus der Einsatzerfahrung heraus gestützt und geprägt wird. Also, dass man sich diese Frage eben immer stellen muss, unter welchen Rahmenbedingungen müssen Menschen ihren Auftrag erfüllen, ob das jetzt in Litauen ist bei unserer Panzerbrigade, die wir dort aufstellen oder ob das an der NATO-Ostflanke ist, bei temporären Unterstützungsleistungen oder wenn wir an unsere Kameraden von der Marine denken, die jetzt auf dem Weg ins östliche Mittelmeer sind, um sich da auf einen möglichen Einsatz vorzubereiten. Was brauchen die jetzt, um ihren Auftrag bestmöglich zu erfüllen?
Ja, wir haben schon viele Regionen genannt, die international auch im Brennpunkt stehen, sicherheitspolitisch. Sie haben mal gesagt, dass die sicherheitspolitische Lage noch nie so ernst war wie heute. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen erläutern für uns, so als Einstieg auch?
Also ich habe ja inzwischen auch über 3 Jahrzehnte Dienst als Soldatin auf dem Buckel, aber natürlich ist das im Wesentlichen die Zeit nach Ende des Kalten Krieges gewesen, also die Zeit des internationalen Krisenmanagements, wo Deutschland nicht explizit bedroht war. Und insofern ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig, in die Zeit der Gründungsphase der Bundeswehr, der Wiederbewaffnung, auch über die gesamten Zeit des Kalten Krieges hinweg zu gucken, wo wir natürlich in der Retrospektive wissen, dass nichts passiert ist, aber sich das natürlich auf dem Weg dorthin, Stichwort Kuba-Krise, auch mal anders angefühlt haben wird und muss. Aber wir sehen eben jetzt, und das ist schon anders, als das zu der Zeit war, ein verschwimmendes oder ein Verschwimmen der Grenzen zwischen Frieden, Krise und dem tatsächlichen militärischen Konflikt. Also alles, was wir an hybrider Bedrohung heutzutage sehen, haben wir im Kalten Krieg in der Form nicht gesehen. Da war, wenn man so möchte, der Rahmen stabiler und die Grenzen sind nicht so weich gewesen und deswegen auch nicht so einfach und oft überschritten worden. Und wir haben natürlich auch eine Gleichzeitigkeit von internationalen Krisen, die sich auf uns auswirken und auf uns einwirken, in einer Art und Weise, wie wir das während des Kalten Krieges in der Form auch nicht hatten. Unsere, ja, sagen wir mal, sicherheitspolitischen Mitakteure, um nicht zu sagen Rivalen bis hin zu Gegnern, sind eben auch nicht unabhängig voneinander, sondern wir sehen da eine Vernetzung, die eben sich auch aus uns auf uns auch auswirkt. Wir sehen eben tatsächlich die Rolle Russlands zum Beispiel auch im aktuellen Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Wir sehen umgekehrt den Einsatz von chinesischer Technologie auch durch russische Streitkräfte in der Ukraine. Also es haben eben Dinge miteinander zu tun und vernetzen sich miteinander auch sehr bewusst, die uns vor dann erhöhte sicherheitspolitische Herausforderungen stellen. Und das ist halt in der Gesamtschau eine mehrdimensional komplexere und damit vielleicht auch etwas unbeherrschbarere oder unberechenbarere Situation, als wir sie während der relativ stabilen Zeit im Kalten Krieg mit klareren Frontlinien gesehen haben. Und deswegen bewerte ich persönlich es als tatsächlich gefährlicher, als wir es damals hatten.
Wir haben die hybriden Bedrohungen angesprochen. Natürlich in der Wirtschaft spüren wir das sehr, sehr klar, dass irgendwo, ich sag mal, Cyberattacken kommen, Flugausfälle, Wirtschaft wird als Waffe, Rohstoffabhängigkeiten werden genutzt, die Energieversorgung ist sicherlich sehr, sehr bekannt. Viele unserer Unternehmen spüren das auch, politischer Einfluss im internationalen Geschäft, dass man eben wirklich sehr genau hingucken muss und einfach eine andere Sensibilität auch für notwendig ist, damit man eben als Wirtschaft auch die Versorgungssicherheit auch gewährleisten kann. Ich glaube, das ganze Thema zivil-militärische Zusammenarbeit kommen wir nochmal auch dazu sprechen. Aber das ist das Hybride und Spionagevorgänge und was man alles so hat. Es gibt ja auch den Operationsplan Deutschland, der auch 2029 hinzielt, der, ich sag mal, zumindest in meiner Laienhaftigkeit eher etwas konventioneller daherkommt. Man sagt, wird auch geplant, die Notwendigkeit darauf vorzubereiten, dass es eine militärische Auseinandersetzung im Osten gibt.
Ja, also das stimmt. Der Operationsplan Deutschland ist im Endeffekt der militärische Anteil zur Gesamtverteidigung Deutschlands in der Rolle, die Deutschland halt in der NATO aktuell einnimmt. Also Deutschland ist ja, so bewerten wir das zumindest militärisch, wenn wir auf den klassischen militärischen Konflikt gucken, nicht in der gleichen Form bedroht wie im Kalten Krieg. Also wir werden ja aller Voraussicht nach nicht, oder der militärische Konflikt wird nicht bei uns ausgetragen werden, sondern eben weiter östlich bei unseren östlichen Bündnispartnern, also der klassische militärische Konflikt, sondern wir haben eher eine Rolle als Aufmarschraum und eben eine Rolle in der Unterstützung unserer verbündeten Streitkräfte bei ihrem Durchmarsch und Aufmarsch Richtung Osten. Das macht uns aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder militärisch vulnerabel durch hybride Bedrohung, aber dann eben vielleicht auch durch tatsächliche militärische Bedrohung. Und das ist eine neue Rolle, die wir in der Form auch tatsächlich während des Kalten Krieges nicht hatten. Und Stichwort Wirtschaft und die Auswirkungen der aktuellen sicherheitspolitischen Situation auf die Wirtschaft haben Sie ja gerade skizziert, ist das eben auch eine andere Situation, weil die Vernetztheit und die globalen Abhängigkeiten heute eben ganz andere sind, als wir das vor 50 Jahren hatten und das natürlich auch Auswirkungen hat auf gesamtstaatliche Resilienz, auf Autonomie und auf Autarkie. Und für das Thema Gesamtverteidigung in Deutschland ist am Ende das Bundesinnenministerium federführend und haben auch jetzt in dieser Legislaturperiode, das ging ja jetzt auch diese Tage durch die Medien, einen neuen Aufschlag gemacht, um das Thema zu organisieren und zu strukturieren. Das ist natürlich in unserem
Pakt für Zivilschutz gab
es. Ja, es ist in unserem föderalen System eben tatsächlich auch nicht ganz trivial und nicht ganz einfach, über die Ebenen hinweg die Zuständigkeiten zu klären. Aber wir arbeiten da eng mit dem BMI zusammen und wir als Militär fordern das eben tatsächlich auch ziemlich deutlich ein von den Akteuren auf der hoheitlichen Seite über allen Ebenen, aber natürlich auch sehr gerne von unseren zivilgewerblichen Partnern.
Ja, was ist denn notwendig, ja, von der Politik, auch von der Wirtschaft? Wir fordern das ein, als Handelskammer, das Thema Einfordern von gewissen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft kennen wir, liegt uns auch im Blut. Ich glaube, da gibt es auch eine Menge Schnittmengen zwischen jetzt mal sicherheitspolitischen Interessen, Infrastrukturen, die notwendig sind für die Wirtschaft auch. Was sind die wichtigsten Forderungen, die Sie haben, die wir vielleicht unterstützen können als Wirtschaft? Ne?
Ja, also nach unserer Bewertung ist ja tatsächlich Ihr Agieren auch als Handelskammer jetzt in Hamburg schon sehr prototypisch oder auch vorbildlich. Also, dass sie sich mit diesen Themen so intensiv überhaupt auseinandersetzen und auch für sich erkennen, dass das ein Thema ist, mit dem sich auch Privatwirtschaft auseinandersetzen muss. Also die eigene Resilienz. Wie sichere ich mein Geschäft ab? Wie stelle ich meine auch geschäftliche Handlungsfähigkeit auch unter eben zunehmendem Druck oder auch unter Einschränkungen sicher? Was kann ich tun oder wo bin ich auch auf die Hilfe anderer angewiesen? Das ist aus unserer Sicht absolut zu begrüßen. Wir sind ja auch aufgrund natürlich unserer verfassungsgemäßen Aufstellung als Streitkräfte immer sehr vorsichtig, wenn es darum geht, uns innerhalb Deutschlands zu auch äußern und einzubringen, weil es uns auch wichtig ist, dass wir da unsere Rollen und Grenzen nicht überschreiten. Das ist manchmal auch eine Herausforderung in diesem Dialog. Ich will das mal konkret an einem Beispiel benennen. Wenn wir zum Beispiel im Rahmen des O-Plan Deutschlands sagen, okay, wir müssen mit so und so viel Soldatinnen und Soldaten von A nach B, dann ist das etwas, was den zuständigen regionalen Verantwortlichen bekannt ist, was wir auch kommuniziert haben. Was wir denen nicht kommuniziert haben, ist, welche Straße wollen wir benutzen. Was wir denen nicht kommuniziert haben, ist, sagen wir mal, Details, also wir haben Rahmenbedingungen, wie viel zum Beispiel Kraftstoff wir brauchen in einer Zeiteinheit pro zu bewegendem Truppenkörper. Aber wir können eben nicht sagen, okay, wenn ihr die uns an dem Punkt B bereitstellt, dann ist das alles in Ordnung. Weil es kann ja sein, dass wir umplanen müssen und wir wollen dann nicht von A nach B, sondern wir müssen von A nach C. Und wir können auch nicht sagen, welche Straße wir dafür benutzen wollen. Also die zivilen Stellen fragen uns dann, okay, wo wollt ihr denn lang? Und wir sagen, das legen nicht wir fest, das legt ihr fest. Das müsst ihr für uns organisieren, wo wir lang dürfen. So, und das ist so ein bisschen manchmal die Herausforderung, ich sage auch mal im Zeichenvorrat. Und wenn wir dann sagen, okay, wir benötigen Kraftstoffversorgung für so und so viele Fahrzeuge, die und die Strecke zurücklegen müssen, dann ist eben unsere Anforderung nicht, stellt uns so und so viel 1000 Liter Kraftstoff bereit, sondern stellt sicher, dass wir diesen Kraftstoff haben. Denn wenn irgendeine Quelle ausfällt oder wenn wir woanders lang müssen, dann müsst ihr trotzdem diese Versorgung sicherstellen. Und das ist momentan das, was quasi noch ausdiskutiert werden muss, damit tatsächlich klar wird, dass bestimmte Anteile der zivilen Planung, also der Verantwortlichkeiten in der Festlegung von Zuständigkeiten oder auch von Ressourcenbereitstellung eben nicht von uns als Streitkräften übernommen werden wird. Wenn die Privatwirtschaft, auf die wir uns in vielen Teilen auch abstützen müssen, durch Verträge, die wir aktuell schließen, aus sich heraus autark und resilient ist, dann hilft uns das natürlich enorm, wenn wir uns darauf verlassen können, dass unsere Partner zum Beispiel die vertraglich vereinbarte Leistung dann auch tatsächlich erbringen können.
Ja, ich glaube, das ist genau das Thema, an dem wir in der Tat gemeinsam auch hier mit dem Landeskommando und den anderen Sicherheitsbehörden hier sehr intensiv arbeiten in Hamburg. Und also ich muss mal einen kleinen Werbeblock loslassen dafür, dass wir auch nochmal an alle Unternehmen, die hier zuhören. Das Landeskommando hat hier, finde ich, eine sehr vorbildliche Übung ins Leben gerufen. Jetstorms Charlie-Übung, jetzt das dritte Mal eine Übung zur zivil-militärischen Zusammenarbeit hier im Hamburger Hafen, um Truppenbewegung zu machen. Aber das ist eben der militärische Teil, den wir auch haben. Das ganze Thema, und das muss man sagen, die Bundeswehr ist fürs Militär zuständig, für die, ich sag mal, Zivilschutz ist eben das Innenministerium zuständig und damit auch die Privatwirtschaft, die da mit reingeht, weswegen wir gemeinsam mit anderen Partnern eben Red Storm Business ins Leben rufen wollen und sagen, trainiert. Es gibt Leitfäden, es gibt praktische Informationen, die man nutzen kann, um eigene Resilienz und auch ein Business Continuity Management herzustellen. Aber das muss man trainieren, genau wie alles andere Unternehmen auch. Und das wollen wir mit einer Kampagne hier machen. Und wer immer Interesse hat, Red Storm Business zu unterstützen, ist herzlich eingeladen, das mitzumachen. Und jetzt ist mit der Werbung auch wieder Schluss. Aber das will ich nochmal einmal loswerden. Das ist, glaube ich, wichtig, um eben auch diesen Beitrag damit leisten zu können.
Also ich finde das absolut sinnvoll und bin da auch also tatsächlich total dankbar dafür, dass Sie diese Initiative so ergreifen und auch über die Begrifflichkeit, ich sage jetzt mal, zumindest mal den sicherheitspolitischen Kontext zu unserer Übungsserie herstellen. Also insofern, das Landeskommando ist natürlich auch von uns beauftragt, genau so offen intensiv jetzt auf nicht nur die Wirtschaft, natürlich auch die zivilen, sagen wir mal, hoheitlichen Ansprechpartner zuzugehen. Aber wenn Sie dann eine solche Initiative ergreifen, dann ist das das absolut Richtige. Und ich glaube, dass Ihre Unternehmen da auch dabei eine Menge mit sich für sich mitnehmen können, wenn man bestimmte Szenarien mal durchspielt und sich eben überlegt, okay, was für Handlungsoptionen hat man denn? Denn allein dieses sich damit beschäftigen gibt ja Handlungssicherheit. Das ist etwas, also was mir so als Botschaft immer auch nochmal wichtig ist. Ich glaube schon, dass wir uns in Deutschland noch stärker als bislang mit einer größeren Ernsthaftigkeit mit diesen Themen beschäftigen sollten. Uns da vielleicht auch ein bisschen ein Vorbild an den skandinavischen Nachbarn nehmen, die das ja auch tun. Das liegt ihnen ja regional durchaus auch nahe. Aber ohne dabei die Zuversicht und auch die gute Laune zu verlieren. Denn das ist Also wenn man weiß, was man tun kann und wenn man weiß, welche Handlungsoptionen hat und damit Handlungssicherheit auch bekommt und Dinge für sich durchdacht hat, dann ist das auf jeden Fall eine bessere Ausgangssituation, als ob man so ein bisschen den Kopf in den Sand steckt und von Dingen überrumpelt wird. Und natürlich ist nicht alles leicht und es gibt nicht auf alles die gute Antwort, das ist mir auch bewusst, aber insofern absolute Zustimmung und Unterstützung für solche Initiativen wie die, die Sie da machen.
Ja, vielen Dank, ja, für die Fortsetzung des
Werbeblocks.
Nochmal unabgestimmt.
Ja, genau.
Vielen Dank. Aber das ist, ich glaube, Skandinavien auch ein gutes Stichwort. Wir waren gerade mit einer kleinen Delegation in Finnland und da merkte man einfach, wie das Thema Resilienz und auch Einbindung der Wirtschaft einfach auch aus geografischen Gründen viel, viel stärker ist. Und das ist hoffnungsvoll, was man da auch lernen kann. Vielleicht darf ich noch mal so ein bisschen reinleuchten in die Frage Operationsplan Deutschland. Denn welche Rolle spielt Hamburg, der Norden insgesamt auch als Logistikdrehscheibe mit den Häfen für eine Rolle? Ja, und wie gucken Sie da drauf und was würden Sie sich da noch mehr wünschen auch? Und sehen Sie, ich sag mal, unsere Häfen jetzt schon so aufgestellt, dass sie ihren Beitrag leisten können für den Operationsplan Deutschland, ne?
Also wenn der Hamburger Hafen keinen Beitrag leisten könnte, dann wäre mein Maßstab wahrscheinlich der falsche. Denn das muss man ja schon sagen. In Sachen Hafen macht ihn ja in Deutschland sonst keiner was vor. Und natürlich ist strategischer Seetransport eine ganz entscheidende Größe, auch im Rahmen der Aufmarschpläne der NATO. Insofern spielt Hamburg militärisch gesehen für uns auch eine riesige Rolle. Was nicht bedeutet, dass wir den Aufmarsch der Alliierten durch die Hamburger Innenstadt auf dem Landweg planen würden. Also auch das nur noch mal zur Einordnung, weil das jetzt sicher manchmal auch für Menschen, die mit Streitkräften nichts zu tun hat, auch irgendwie merkwürdig anfühlt. Aber natürlich spielt der Hafen eine wichtige Rolle und natürlich spielen dann auch Transportrouten vom Hafen ausgehend eine Rolle. Und da ist vielleicht auch Hamburg als Region aufgrund der vielen Erfahrungen als logistische Umschlagdrehscheibe auch besser vorbereitet, weil sie es einfach gewohnt sind, dass bei ihnen eine ganze Menge Zeug ankommt und auch so wegorganisiert werden muss und weitertransportiert werden muss, dass es eben nicht zur Beeinträchtigung, ich sag jetzt mal, des Lebens der normalen Bevölkerung führt. Und das sind natürlich dann Fähigkeiten, die für uns auch wichtig sind. Und am Ende ist es vielleicht egal, ob so ein Container orange oder olivgrün ist, wenn er eben seinen Weg von Hamburg aus dann gen Osten nimmt oder in Hamburg vielleicht eingeschifft wird und dann auf den Weg Richtung Ostsee gebracht wird. Also Hamburg spielt eine bedeutende Rolle. Und natürlich ist auch Hamburg deswegen durchaus auch ein Raum, der ein gewisses Risiko hat. Also wir haben über das Thema hybride Bedrohungen schon gesprochen. Natürlich sind auch Verfahren und Abläufe, ob das eben funktionierende Softwaresysteme oder auch für funktionierende Energieinfrastruktur ist, dann auch vulnerabel und mögliche Angriffspunkte. Auch das muss man sich halt oder dessen muss man sich bewusst sein und muss eben entsprechende Vorbereitung und Vorsorge treffen.
Operationsplan Deutschland, wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, so roundabout vor 2 Jahren, ne, ist dieser, das war in die Öffentlichkeit gelangt, nach entsprechenden Vorarbeiten sicherlich, und man hat immer auf 2029 geguckt. Das war sozusagen, wir haben noch 5 Jahre, war sozusagen die Kommunikation, wenn ich mich erinnere, bei uns in der Kammer die ersten Vorträge dazu, sehr eindrücklich, sagt, okay, 5 Jahre ist richtig, richtig schnell und richtig bald. Die einen waren sehr, sehr schockiert, die gehört haben, andere haben gesagt, ah, so menschlich auch vielleicht der Reflex, naja, wer weiß, wie wahrscheinlich so ein Szenario ist, ja, und mal gucken, das ist ein bisschen emotional weggeschoben. Das wäre aber die Frage, wie wahrscheinlich ist es? Hat man das, die Einschätzung von 2024, 2023, wenn man daran gearbeitet hat, sind die sozusagen erfüllt? Geht man weiter davon aus, dass 2029 das Jahr ist? Und dann verbunden mit der Frage, sind wir aus Mitte 26, sind wir im Zeitplan, ne?
Ja. Also, sicherheitspolitisch entspannt sich die Lage nicht. Ich meine, also 2022 mögen ja viele noch gedacht haben, das, was wir zum Beispiel jetzt in der Ukraine sehen, das Verhalten Russlands gegenüber der Ukraine ist eine regionale Angelegenheit. Und es geht vor allem darum, vielleicht einen schon länger bestehenden Konflikt in der Region jetzt auf militärischem Art und Weise auszutragen. Es verdichten sich immer mehr die Anzeichen, dass es das nicht ist. Wir sehen, dass die russischen Streitkräfte, und das ist ein gewisses Paradox, was vielleicht auch in der Bevölkerung auch schwer zu verstehen ist, wenn man sich nicht täglich damit auseinandersetzt. Wir sehen ja auch, dass Russland offensichtlich in der Ukraine nicht die Fortschritte macht, die es gerne machen würde. Trotzdem wissen wir, und das ist keine Bauchgefühl, sondern das lässt sich durch Fakten belegen, und das ist auch die gemeinsame Analyse der NATO, dass Russland Kapazitäten aufbaut, die es eben in der Ukraine nicht zum Einsatz bringt. Und dass das, was wir in der Ukraine sehen, auch nicht das wäre, womit wir uns als NATO konfrontiert sehen. Sondern Russland baut Fähigkeiten auf, Russland verstärkt seine Streitkräfte auch an ganz anderer Stelle und baut auch Fähigkeiten aus und auf, die in der Ukraine überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Nicht über alles kann man öffentlich reden, aber das ist tatsächlich etwas, wo es belastbare Erkenntnisse gibt, die das zeigen. Das heißt, das Risiko zu bewerten, dass es tatsächlich zu einer militärischen Auseinandersetzung mit der NATO kommt, nimmt eher zu, als dass es abnimmt, ohne jetzt zu sagen, dass es feststeht. Also auch das ist halt so ein bisschen die Ambivalenz, die wir alle aushalten müssen, dass es auch niemanden gibt, der sagt, Russland wird ganz sicher angreifen. Aber die bereiten sich auf jeden Fall ganz sicher darauf vor, dass sie diese Fähigkeit haben. Mit Blick auf die Jahreszahl ist 2029 das, was wir fest im Blick haben und uns vorgenommen haben. Aber wenn wir davon sprechen, Fight Tonight, dann bedeutet das eben auch, dass wir uns auch darauf einstellen, zu jedem Zeitpunkt verteidigungsfähig zu sein, auch aus der jetzigen Situation heraus. Dafür haben wir eben auch schon sehr viele Vorbereitungen getroffen, auch in der Umsetzung des O-Plans. Sind wir im Zeitplan? Ja, sind wir. Mit den Dingen, die wir auf den Weg gebracht haben. Ich habe ja schon angesprochen, wir haben auch Verträge geschlossen mit zivilen gewerblichen Partnern. Wir haben die Zuständigkeiten mit den zivilhoheitlichen Verantwortlichen geklärt. Der O-Plan wird auch quasi fortlaufend weiterentwickelt und bekommt dann eben auch detailliertere Facetten, sodass ich sagen kann, das passt soweit, aber es schadet nichts, wenn wir noch einen Zahn zulegen und ein bisschen schneller werden. Das muss man ehrlicherweise sagen, das gibt einem als militärischer Planer dann einfach ein besseres Gefühl. Das kennen ja ihre Mitglieder oder auch die Wirtschaft, die Privatwirtschaft in Hamburg. Auch wenn man vorbereitet ist, dann hat man einfach ein besseres Gefühl, als wenn man noch einen Weg zu gehen hat.
Absolut, ja. Das führt mich zum Themenblock Personal. Ja? Sehr emotionale Debatten rund um das Thema Wehrpflicht und Wehrerfassung, Fähigkeiten, ob man damit dabei ist, ist ja auch klar eine sehr persönliche Sache, wenn man jetzt als junger Mensch da reinkommt. Ich habe selbst drei Söhne, die das sicherlich dann auch treffen oder die sich mit der Frage dann beschäftigen wollen und oder werden müssen und auch sicherlich wollen. Deswegen ist so ein bisschen mal meine Frage, wie gucken Sie auch mit Ihrem Hintergrund Personalamt der Bundeswehr in Erfahrung auch damit drauf, reicht die aktuelle Situation, kriegen Sie genug Zulauf, die aktuellen Regelungen, passen die in die Zeit oder wird es da auch noch Veränderungen geben müssen, ne?
Also es ist tatsächlich so, und auch das ist mir mal wichtig zu betonen, trotz dieser sich zuspitzenden Sicherheitslage haben wir momentan ein deutlich angezogenes Interesse am Dienst in der Bundeswehr. Also es ist auf jeden Fall falsch, wenn man der jungen Generation vorwirft, sie wollen davon nichts wissen und damit nichts zu tun haben und in ihrer Wohlfühlbubble irgendwie weiter chillen. Das ist nicht der Fall. Wir haben tatsächlich fast 23% Bewerbungen mehr gehabt für auch militärische Laufbahnen. Wir haben deutlich mehr freiwillig Wehrdienstleistende eingestellt, 15% mehr als im Vorjahr. Also das letzte Jahr war das einstellungsstärkste Jahr für die Streitkräfte seit Aussetzen der verpflichtenden Ableistung der Wehrpflicht. Also es ist nicht so, dass die jungen Menschen per se sagen, ach nee, lass mal ohne mich. Ganz im Gegenteil. Und ich habe auch im letzten Jahr viele Gespräche geführt mit jungen Rekruten, die gerade in ihrer Grundausbildung waren. Und ich war echt überrascht ist vielleicht falsch, weil, wie gesagt, mir war ja bewusst, was für eine hohe Motivation dahinter steckt, aber wie viele wirklich ganz bewusst gesagt haben, ich möchte hier auch meinen Beitrag leisten, damit wir in unserem Land auf unsere Weise weiterleben können, weil ich sehe das Risiko, ich sehe die Entwicklung in anderen Ländern und es ist einfach wichtig, wenn man da Flagge zeigt und sich auch zu seinem Land irgendwie bekennt und auch bereit ist, einen persönlichen Einsatz dafür zu bringen. Das ist wirklich beeindruckend. Und natürlich haben wir auch unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Milieus. In dem einen ist es üblicher als in dem anderen, aber wir haben kein flächendeckendes Motivationsproblem an der Stelle. Wir müssen halt jetzt
wieso gucken. Wieso das Image? Gibt es das Arbeitgeber-Image? Dass viele Firmen sich drum um ihr Arbeitgeber-Image ja auch sehr, sehr, sehr stark kümmern, da rein investieren. Wie gibt es da auch so, ich sag mal, Recruiting-Strategien bei der Bundeswehr, wie man mit rangeht und wie nehmen Sie das Image wahr, unserer Jugendlichen bei?
Also unbedingt. Ehrlicherweise ist unser Arbeitgeber-Image aber auch kontinuierlich in den vergangenen Jahren immer gut gewesen. Also wir waren immer unter den Top 3 oder Top 5, wenn es um Befragungen ging, auch logischerweise Befragungen, die nicht wir machen, sondern die von anderen Stellen gemacht werden. Ich habe als Personalerin immer gesagt, wir sind aber auch der größte Recruiter Deutschlands immer gewesen. Also wir haben in jedem Jahr über 20.000 Menschen eingestellt, militärisch und zivil. Inzwischen eben tatsächlich auch über 20.000 allein Soldaten. Das macht außer uns keiner. Also jedes Jahr, nicht mal einmal Großoffensive, was weiß ich, die Bahn oder auch andere große Konzerne, sondern wir müssen das jedes Jahr stemmen, weil wir eben einen großen Regenerationsbedarf haben, weil die meisten bei uns ja eben als Zeitsoldaten nur wenige Jahre dienen und dann wieder ausscheiden. Und das allein zu schaffen, ist eine echte Leistung im Rahmen, und das ist ja immer noch so, demografischer Entwicklung und auch der Arbeitsmarktentwicklung der vergangenen Jahre, die ja für uns eher ungünstig war. Da entwickelt sich momentan manches anders, auch was uns vielleicht etwas in die Karten spielt, aber natürlich auch nichts, worauf wir setzen können und wollen, dass es der Wirtschaft schlechter geht und die Wirtschaft deswegen weniger einstellt. Aber wir waren halt immer schon, wir hatten immer ein großes Image, aber wir haben immer Mühe gehabt, allein deswegen, weil wir so viele Menschen ins System bringen mussten. Und die Herausforderung haben wir natürlich jetzt auch nochmal gesteigert, weil wir uns die Latte deutlich höher gelegt haben, auch jetzt mit dem freiwilligen Wehrdienst. Ob das ausreichen wird, das muss man halt zu gegebener Zeit beantworten. Ich bin aber aus zwei Gründen trotzdem überzeugt, dass der Weg der richtige ist. Das eine ist tatsächlich, dass man natürlich, und ich kann mich schon auch noch an die Zeiten des Grundwehrdienstes erinnern, wo vielleicht nicht jeder Rekrut immer optimal motiviert zum Dienst erschienen ist, dass es einem schon leichter fällt, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet, die auch Bock haben und mitmachen wollen. Das ist auf der einen Seite sehr wichtig. Und das andere ist, bevor wir über andere Dinge nachdenken, die tatsächlich einen noch stärkeren Eingriff in das Leben junger Menschen bedeuten, müssen wir wirklich den Beweis antreten, dass es eben über Freiwilligkeit nicht funktioniert. Davon bin ich überzeugt, weil ich auch sage, das sind wir schon der Gesellschaft auch schuldig, dass wir diese Entscheidung nicht sehr leichten Herzens oder leichtfertig treffen, sondern eben tatsächlich uns momentan intern auch optimieren, die Ausbildung so gestalten, dass sie wirklich attraktiv ist, dass sie sinnstiftend ist, dass es eben keine Zeit ist, die man bei uns verbringt, wo man hinterher sagt, das hätte ich mir sparen können. Das müssen wir gewährleisten, bevor wir überhaupt in Diskussionen anderer Art einsteigen. Sollten.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Perspektive darauf. Vielen Dank dafür. Und das ist natürlich eben diese Frage, wir haben auch einen Fachkräftemangel in der Wirtschaft, ja, und obwohl wir im Moment natürlich auch schwierige Zeiten haben und das vielleicht nicht mehr ganz so im Bewusstsein ist, aber der demografische Wandel geht weiter und wir haben eben diese Lücke und brauchen eben auch diese Sachen. Insofern lade ich da dieses Plädoyer und diese Perspektive. Es gibt auch Fähigkeiten, die vermittelt werden, die halte ich für ganz, ganz wichtig, die dann auch vielleicht in der Wirtschaft eine Anwendung finden. Ich meine, das gibt andere Staaten, Israel zum Beispiel, die ihre ganze Startup-Community auf diesem Gedanken auch gegründet haben. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, weil wenn ich an meinen Wehrdienst zurückdenke, ist es dann auch so, dass ich glaube, das Gefühl, das Material war einfach nicht vorhanden. Ja, genug Munition zum Üben und alles, was da dabei war. Und es ist halt wichtig, dass man, glaube ich, auch da einen Fokus drauf lenkt, dass sinnvolle Zeit, die auch einem sozusagen über die vielen menschlichen Fähigkeiten, die man da auch mit dann lernt, auch weiter mit verbunden ist und von profitieren kann. Ich glaube, an dem Punkt haben sie die Wirtschaft auch sehr an ihrer Seite, ja, muss man so zu sagen.
Ja, also das ist super und ganz ehrlich, da freuen wir uns auch darüber. Wir haben auch seit Jahrzehnten jetzt das Phänomen, dass es im Prinzip in Deutschland keine arbeitslosen Soldaten gibt. Also ich habe gesagt, wir haben da sehr viele Zeitsoldaten, aber die finden alle im Nachgang dann ihren Weg in die Wirtschaft, egal was sie bei uns gemacht haben, weil sie halt wahrscheinlich ein Selbstorganisationsvermögen besitzen, was eben nicht selbstverständlich heutzutage ist und weil sie andere Fähigkeiten, vor allem natürlich dann die, die aus höheren Dienstgraden kommen. Und das sind bei uns eben auch schon die Unteroffiziere, die Führungsverantwortung tragen, auch in einem jungen Lebensalter Führungsverantwortung tragen. Und das Fertigkeiten sind, die überall auch in der Privatwirtschaft nachgefragt werden. Und insofern ist das, glaube ich, tatsächlich eine Win-Win-Situation, der man sich bewusst sein sollte, und darauf hoffe ich ja auch, wir haben ja da über das Thema Reserve noch nicht gesprochen, aber das ist natürlich auch eins, was jetzt in den nächsten Jahren auch nochmal eine größere Rolle spielen muss, dass auch die Arbeitgeber, ich will gar nicht sagen bereitwilliger als aktuell, weil ehrlicherweise haben wir auch in der Vergangenheit keine echten harten Widerstände gespürt. Aber wir werden natürlich auf unsere Reservisten jetzt auch in den nächsten Jahren stärker zugreifen wollen und müssen, um zum Beispiel so etwas wie den O-Plan Deutschland auch in die Tat umsetzen zu können oder die Drehscheibe Deutschland zum Funktionieren zu bringen. Und dass wir darauf hoffen, dass auch die Arbeitgeber das unterstützen, indem sie ihre Reservistinnen und Reservisten in ihren Unternehmen dann eben auch freistellen für solche Aufgaben.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, für das wir werben und eintreten und auch immer mit der Botschaft, dass es sich auch für das Unternehmen lohnen kann und lohnt, sich diese, ich sag mal, Kompetenzen auch weiter zu entwickeln. Das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation, auch natürlich gerade, ich sag mal, im IT-Bereich, in der Wirtschaft, ganz großes Thema, und neue Technologien einzusetzen, die auch immer wiederum diese Kompetenzen mit reinzubringen, als Beispiel in die Bundeswehr, und andersrum eben auch über neue Szenarien damit ranzugehen. Auch da wieder, also ich stehe jetzt von diesem Eindruck der Finnlandreise, das ist da gang und gäbe, und ich habe da kein Unternehmen, was wir besucht haben und kennengelernt haben, die nicht auch in der Reserve gewesen sind, die handelnden Personen, das für die Selbstverständlichkeit war. Und ich glaube, da müssen wir dann auch stark mit rangehen. Vielleicht eine kleine Sache, das wäre nochmal eine Botschaft in Ihre Richtung, wenn Sie da unterstützen können. Wir werben da auch für bei unseren Mitgliedern, das zu machen, weil wenn man auch Reservisten hat, die jetzt, ich sag mal, bei der Bundeswehr dann sind, aber auch in anderen Katastrophenschutzinstitutionen tätig sind, THW oder im sanitären Dienst in den Bereichen. Aktuell dürfen Arbeitgeber diese Informationen von ihren Mitarbeitern gar nicht erfragen, sondern sozusagen auch rein auf Freiwilligkeit, und das wäre eigentlich wichtig zu wissen, man hat diese Leute im Haus, um auch eine Vernetzung zu haben dann im Fall des Falles. Das wäre, glaube ich, gut, wenn es da auch eine andere Verbindlichkeit, Möglichkeiten geben könnte, damit Unternehmen da auch eine Klarheit haben, was möglich ist.
Ja, also ich kenne das Thema. Es ist tatsächlich auch nicht ganz trivial, weil, wie Sie ja wissen, um Daten zu erheben, braucht es halt immer eine entsprechende Rechtsgrundlage. Und wir sind ja jetzt als Bundesinstitution auch, ich sag mal, nicht unbedingt befugt, in Ihrem privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis irgendwelche Anpassungen vorzunehmen. Aber das ist ein Thema, was wir auf der Agenda haben, wo wir auch versuchen, einen Beitrag zu leisten. Da muss man mal gucken, inwieweit wir da zusammenkommen. Ich glaube aber, also in der Tat gibt es sicherlich keine Verpflichtung, das dem Arbeitgeber auch offen zu legen. Aber umgekehrt ist es auch so, und das erlebe ich ja tatsächlich auch in der Zusammenarbeit oder im Austausch mit der Privatwirtschaft, auch gerade über die Reserve, dass es viele Unternehmen gibt, die da tatsächlich ein gutes Lagebild haben. Und wenn man als Unternehmen zum Beispiel für seine Veteranen Formate schafft, das fällt natürlich größeren Unternehmen auch leichter als den kleineren, aber geht auch beim kleinen Mittelständler mit 10 Beschäftigten, um zu sagen, hey, wir unterstützen euch in eurem Reservistendienst, dann sind natürlich auch Beschäftigte sehr bereitwillig dabei, da auch offen zu legen, dass sie da selber auch Interesse haben oder dass sie eben eine militärische Vorvergangenheit haben. Und ich bin absolut bei Ihnen. Wenn wir jetzt auch mit Blick auf Finnland, es geht uns nicht darum, dass wir die Leute dann irgendwie monatelang plötzlich haben wollen. Aber dass man sagt, ein paar Tage, vielleicht 2 Wochen im Jahr Reservistendienst ist wahrscheinlich für den Arbeitgeber verkraftbar, ist für den Reservisten gut, weil er seine militärische Professionalität erhält. Und der Arbeitgeber hat auch was davon, weil er eben dadurch, dass er einen Reservisten bei sich hat oder mehrere Reservisten, die eben auch Teil dieser Verteidigungsplanung sind, auch damit seine eigene Resilienz steigert, einfach indem auch das Wissen der Reservisten natürlich dann auch dem Unternehmen selber zugutekommen kann.
Und ich sag mal, die Vernetzung kann auch Innovationen fördern. Da bin ich nochmal beim ganz wichtigen, zentralen Zukunftsthema, was uns hier in diesem Podcast immer umtreibt. Und wir haben jetzt große Investitionen, öffentliche Investitionen in die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Auch das muss mit der, in die Verteidigungsindustrie. Wir haben jetzt viele Unternehmen, die in der Vergangenheit ihre Verteidigungs, ich sag mal, Bezüge eher verdeckt gehalten haben, mit denen wir jetzt sprechen können und sagen, da ist ein Riesenpotenzial auch drin. Ich meine, können Sie mal ein bisschen ausführen, wie Sie sozusagen mit der Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten, welches Potenzial Sie da für Deutschland, vielleicht auch gerade für Norddeutschland mit vielleicht maritimen Technologien, die hier entwickelt werden und ich sag mal, wie wichtig ist es, wenn die Kapazitäten selbst in Deutschland haben, kann man, wann kommt internationale Kooperation im Verteidigungs-Einkaufsbereich an Grenzen? Wie gucken Sie da auf dieses Thema?
Ja, auch in dem Thema ist tatsächlich unfassbar viel Dynamik aktuell. Und auch die Bundeswehr ist wirklich momentan intensivst daran, neue Wege zu beschreiten und auch diese neuen Wege gemeinsam mit industriellen Partnern zu gehen. Wir sind ja momentan dabei, auch die Beschaffung neu zu organisieren, sowohl die Prozesse als auch die Beschaffungsorganisation. Dem kann ich jetzt noch nicht vorgreifen, aber eine verstärkte Kooperation auch mit der Wirtschaft ist zum Beispiel ein wesentliches Element dort, weil wir ja sehen, dass wir auch nicht mehr klassische Entwicklungsprojekte haben wie in der Vergangenheit, wo man zwar Verträge abschließt, dann irgendwie über Jahre lang Dinge ausprobiert und experimentiert und dann irgendwann in sehr langwierigen Verfahren zum Vertragsschluss und zur Einführung in die Truppe und Produktion kommt, sondern das passiert momentan alles gleichzeitig. Der Minister war letzte Woche in der Ukraine und hat dort auch nochmal quasi diese Verbindung von Innovationen tatsächlich in dem Fall ja dann konkreter Erprobung unter Kriegsbedingungen, Joint Ventures zwischen deutschen Unternehmen und den ukrainischen Streitkräften gesehen. Und das ist auch der Anspruch, den wir für unser eigenes System haben. Das fühlt sich momentan noch nicht überall so an, dass es ankommt. Ich weiß auch, dass viele mittelständische Unternehmen momentan noch darauf warten, dass sich die Rahmenbedingungen oder besser gesagt, der Markt für sie öffnet, weil natürlich auch der Zugang dann reglementiert ist durch Zertifizierungen und andere Dinge. Aber das ist etwas, was wir mit großem Nach- und Hochdruck betreiben, weil tatsächlich die Entwicklungen, ob es Automatisierung ist, ob es Autonomie ist, ob es KI-Anwendung ist, ganz viele Dinge, Cyber Defense natürlich auch aus der Privatwirtschaft, Innovationsfähigkeit für uns eine Riesenrolle spielen werden und wir allein aufgrund eben dieser Skalierungsfähigkeit da ganz viele neue industrielle Partner suchen und auch brauchen.
Ja, in Süddeutschland, in Erding, gibt es ja auch deswegen ein neues Innovationszentrum der Bundeswehr. Ja, wir hoffen natürlich immer noch drauf, dass die Bundeswehr dieses Potenzial an maritimen Innovationen erkennt und das nicht nach Süddeutschland vergibt, sondern eben in den Norden, weil wir eben dieses Potenzial eben auch gerade sehen im Dual-Use-Bereich. Und vielleicht nochmal eine volkswirtschaftliche Betrachtung da drauf, da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Wir haben große Herausforderungen in Sektoren wie der Automobilindustrie, Maschinenbau, Anlagenbau im Moment, was ja eine private Wertschöpfung ist. Und der Wertschöpfungsfaktor ist natürlich, ich sag mal, volkswirtschaftlich gesehen ein anderer als bei öffentlich finanzierten Ausgaben für Verteidigungsfähigkeit, für Munition, die im Idealfall wie eine Versicherung wirkt und nicht zum Einsatz kommt, sondern ihre Abschreckungswirkung erfüllt und eben sozusagen dann eigentlich damit ihre Funktion erfüllt und keine weitere Wertschöpfung dann auslöst. Deswegen ist dieser Dual-Use-Gedanke, dieser Transfer von diesen Sachen, Technologien in die Privatwirtschaft, das ist natürlich auch so wichtig und die Offenheit ist auch da. Und wie sind Sie da auch mit Hochschulen im Gespräch? Dass die sich öffnen im Bereich von Innovation und Forschung. Wir haben ja hier die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, die da also sehr stark aktiv ist in dem Bereich. Andere Akteure tun sich immer noch ein bisschen schwer, so mit Zivilklauseln im Wissenschaftsbereich. Wie nehmen Sie die Situation da wahr?
Also das ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich auch intensiv beschäftigen und wir auch merken, dass es auch auf der Ebene der Wissenschaft und der Hochschulen eine größere Bereitschaft gibt zur Zusammenarbeit, die ist nicht uneingeschränkt und die ist auch nicht unumstritten. Die wird auch ausdiskutiert, das ist schon richtig, aber eine Bewegung in unsere Richtung nehmen wir wahr. Und in der Tat ist natürlich der Norden und zwar nicht nur aufgrund maritimer Expertise, aber insgesamt für uns eine wichtige Region. Und ich habe vorhin gesagt, ich kann nicht allem vorgreifen und das ist jetzt ein Beispiel dafür, aber ich kann Ihnen versichern, der Norden wird eine Rolle spielen und das wird auch in gar nicht allzu langer Zeit auch öffentlich werden, in welcher Form wir unsere Aktivitäten auch im Norden verstärken werden, weil eben tatsächlich die Vorteile auf der Hand liegen und wir eben auch das Potenzial in den verschiedenen Regionen Deutschlands, was dort vorhanden ist, natürlich auch nutzen wollen und müssen und eben auch stärker, als wir das in der Vergangenheit konnten. Und das spielt sicherlich eine große Rolle.
Super, dann setzen wir auf Ihr Hamburger Herz, was Sie am Anfang auch nochmal betont haben an der Stelle. Darf ich Ihnen zum Abschluss nochmal zwei Fragen stellen? Das eine, also mehr so Zukunft 2040, wie entwickelt sich da militärische Auseinandersetzung? Wir haben jetzt schon viel mehr hybride Situationen. Es gibt ja auch immer wieder so Szenarien, dass man sagt, eigentlich kämpfen sozusagen nur noch die Technologien gegeneinander und das also entscheidet sich über die Technologie rein darüber und das ist sozusagen eigentlich gar nicht zum zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen in Anführungszeichen dann kommt. Ist sowas realistisch, dass sowas passiert?
Also ich sag mal so, die herrschende Meinung unter den Militärexperten und den Militärs selber natürlich ist zurzeit nein. Also es ist, wir haben einen Paradigmenwechsel, auch militärisch, auch bei der Art und Weise, wie wir kämpfen. Der ist zweifellos da. Ich weiß nicht, ob Vergleiche wie zum Beispiel vergleichbar mit der Einführung des Panzers oder mit der Einführung von Luftwaffen zulässig sind. Auch darüber kann man wahrscheinlich trefflich diskutieren, aber es ist ein echter Paradigmenwechsel, weil sich natürlich tatsächlich das Gefechtsfeld dramatisch verändert, weil Distanzen größer werden. Am Ende des Tages, und das zeigen uns ehrlicherweise aber alle aktuellen Konflikte, auch die, wo Hochtechnologie zum Einsatz kommt, Stichwort Nahe Mittlerer Osten, sieht man, dass wenn es darum geht, Räume zu halten oder auch Räume zu gewinnen, am Ende ist Menschen braucht, Soldatinnen und Soldaten braucht, die auf dem Boden in einer klassischen militärischen Rolle das eben auch tun. Daran führt weiterhin kein Weg vorbei. Und das wird sich nach meiner Bewertung auch bis in die Zukunft nicht ändern. Es mag sein, dass wir Teile des Krieges anders führen, aber immer wenn es am Ende darum geht, das in irgendeiner Form auf einem Territorium zu wirken, wird es immer auch um Soldatinnen und Soldaten gehen, die das tun müssen. Und wenn man es wirklich kontrollieren möchte, dann muss man das über den Weg tun. Auch das sehen wir ja jetzt. Es nutzt quasi nichts aus der militärischen Perspektive, wenn man politische Veränderungen in einer Region herbeiführt, weil man im Zweifel danach ja davon abhängig ist, wie dieser Raum, der dann entsteht, gefüllt wird. Und deswegen werden Soldatinnen und Soldaten da immer eine Rolle spielen.
Und noch eine abschließende Frage. Vielen Dank dafür. Ich habe in der Vorbereitung mitgelesen hier, Sie sind geboren in Rothenburg ob der Tauber, ja, wunderschöne Stadt in Franken, ja, eine Region, ich habe in Bamberg studiert, ich kenne das gut, eine Region, die sozusagen ganz stark auch im Prinzip von der Zusammenarbeit mit dem US-Militär lebt und das wirklich, ich sag mal, eine sehr freundschaftliche, enge Verbindung auch ist. Wie gucken Sie auch mit NATO politische Diskussionen, die wir haben, auf die in der Zukunft auch die Zusammenarbeit mit dem US-Militär?
Also die Zusammenarbeit mit dem US-Militär ist unverändert, intensiv und gut. Also das einmal vorweggenommen. Sie haben das beschrieben, wir haben Dienststellen, hochrangige militärische Dienststellen der US-Streitkräfte hier in Deutschland, mit denen wir weiterhin total konstruktiv zusammenarbeiten. Daran hat sich auch nichts geändert. Und das ist auch von unseren amerikanischen Partnern genauso gewollt. Denn, und das ist die kürzestmögliche Antwort, ja, wir müssen europäisch stärker werden, wir müssen eigenständiger werden, aber wir müssen damit nicht gleichzeitig unabhängiger werden, sondern wir werden europäisch stärker, um transatlantisch zu bleiben. Wir müssen klar machen, dass wir auch die Verantwortung bereit sind zu übernehmen und das eben durch Investitionen, durch Fähigkeitsaufbau und durch glaubhafte Abschreckung aus Europa heraus zeigen können. Aber Europa wird auch für die USA immer eine wichtige Rolle spielen und auch als Region eine maßgebliche Rolle sein. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir die Partnerschaft lockern oder lösen wollen, sondern dass wir quasi ein starker Partner werden müssen, um eben diese Partnerschaft dadurch zu stärken und die Amerikaner auch eng weiter an unserer Seite stehen zu haben. Und das ist halt das erklärte Ziel. Und da sind wir uns auch mit unseren amerikanischen Partnern durchaus einig.
Wunderbar, das ist ein hoffnungsfroh stimmendes Abschlussstatement, würde ich fast sagen. Und das kann ich nur sagen, hört man ja immer wieder, dass gerade diese Zusammenarbeit im militärischen Bereich auch wirklich gut funktioniert innerhalb der NATO und dass man einfach als nachvollziehbarerweise in Europa wir unseren Beitrag leisten müssen, eben auch zur Verteidigungsfähigkeit und da eben auch sozusagen unsere Hausaufgaben mitmachen können müssen, einfach um vorwärts zu kommen. Insofern kommen wir jetzt zum Ende. Das war unsere heutige Folge zum Thema Sicherheit und Verteidigung mit wirklich spannenden Einblicken von Frau Generalarzt Dr. Nicole Schilling. Ganz herzlichen Dank für die wirklich offene, sympathische und tolle, spannende Folge, die Sie hier mit ermöglicht haben. Ne?
Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interesse und die Möglichkeit, auf diesem Format ein bisschen Dinge zu erklären und Hintergründe zu erläutern. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute nach Hamburg.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war für unsere Hörerinnen und Hörer wirklich eine tolle, spannende Folge. Bin sehr gespannt auf die Resonanz, und die da sozusagen kommt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Ja, kommentiert, abonniert unseren Kanal, lasst am besten Bewertungen da und könnt mich auch gerne persönlich erreichen über die Social-Media-Kanäle oder eben über die Shownotes. Und wir freuen uns dann, wenn wir beim nächsten Mal wieder zusammenkommen hier zu einem Podcast und gucken, dass wir wieder einen spannenden Gesprächspartner haben. Ob es wieder so spannend wird wie diesmal, kann ich nicht garantieren, aber wir arbeiten dran. Insofern nochmal vielen Dank an Frau Schilling. Ja?
Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.